Braun. Blau. Der Podcast über Kunst und Getränke.
Hallo Anne.
Hallo Daniel.
Anne, sprechen wir heute über Kitsch?
In einer gewissen Weise schon, ja. Aber du hast das Bild ausgesucht, deshalb.
Ich möchte zum Protokoll geben, ich habe dieses Bild vollkommen nicht in Ordnung ausgesucht. Was ich ausgesucht habe, ist aber den Cocktail, den wir dieses Mal trinken.
Wir sprechen also über ein Bild, das keiner von uns beiden ausgesucht hat. Das Team war's.
Unsere Assistenten haben uns das Bild in die Liste geschrieben und deshalb sprechen wir heute über...
Wir sprechen über Breaking Home Ties, also Heimatverbundenheit aufbrechen. Das ist ein Bild von Norman Rockwell aus dem Jahr 1954. Und was trinken wir dazu?
Ich würde dir schon bei der Übersetzung des Titels widersprechen, aber dazu vielleicht später mehr. Wir trinken dazu einen AMF oder Adios Motherfucker.
Prost.
Prost.
Mhm. Macht die Sprite nicht schlechter.
Damit unsere Zuhörer auch wissen, was wir hier gerade genüsslich verkosten. Der AMF besteht aus 1,5 Cl Wodka, 1,5 Cl weißen Rum, 1,5 Cl Gin, 1,5 Cl Tequila, 1,5 Cl Blue Curaçao, 1 Cl Zuckersirup, 1 Cl Limettensaft. Man füllt ein Highball-Glas mit Eiswürfeln, gibt dann die ganzen Zutaten darüber und füllt das Ganze zum Schluss mit Sprite auf.
Es ist kurz gefasst Schnaps mit Schnaps mit Schnaps.
Ja, und
ein bisschen Limo.
Kenner von Schnaps oder unseres Podcasts, denen wird sofort auffallen, dass das sehr ähnlich zu einem Cocktail ist, den wir schon mal getrunken haben, und zwar zum Long Island Eistee. Der einzige Unterschied ist, dass man beim Long Island Eistee Contro verwendet statt Blue Curaçao und statt Sprite Cola verwendet.
Aber in einem Long Island Eistee ist doch kein Gin drin.
In einem Long Island Eistee ist auch Gin drin.
In einem Long Island Eistee ist drin Gin drin.
Gibt schon einen Grund, wieso ich hier für die Cocktails zuständig bin.
Ja, das stimmt.
Wie man sich schon denken kann, wir haben ja wirklich schon oft genug über Blue Curaçao gesprochen, ist der Cocktail aufgrund des Blue Curaçaos blau, wird deshalb auch manchmal blauer Long Island Eistee oder auch Blue Motorcycle genannt. Ähnlich wie der Long Island Eistee merkt man ihm nicht an, dass so viel Alkohol drin ist.
Süffig.
Genau, aber ja, also ich finde, es schmeckt sehr wie Sprite mit einem kleinen Schuss Gin. Also man hat so ein bisschen dieses Herbe des Gins, aber ansonsten eben sehr viel, ja, einfach Sprite und Zucker. Also ist jetzt nichts Besonderes vom Geschmack, würde ich sagen.
Ich hatte tatsächlich in der Vorbereitung das Problem, dass mir zunächst amerikanische oder englischsprachige Rezepte angeboten wurden und dann dieser Sweet and Sour Mix da stand. Mhm. Und an einer Seite habe ich dann draufgeklickt und war dann auch davon überzeugt, dass auch das noch mit Schnaps ist. Also
das ist mir auch aufgefallen. In den amerikanischen Rezepten liest man immer, dass da Sweet and Sour Mix reinkommt, was eben einfach vorgemischter Zuckersirup und Limettensaft ist. Also was wir hier jetzt getrennt haben, scheint dort üblich zu sein, das so im Laden fertig gemischt schon zu kaufen. Ansonsten kann ich auch gar nicht so viel zu dem Cocktail sagen, weil nicht so viel über seine Herkunft bekannt ist. Also er ist wohl in den 1980er Jahren entstanden und sehr offensichtlich als Abwandlung des Long Island Iced Tea.
Die Motivation, warum man jetzt einen Long Island Iced Tea abwandeln müsste?
Wenn man vielleicht keine Cola mehr zu Hause hat, aber noch Sprite.
Ach so.
Ich weiß es nicht. Oder die blaue Farbe. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, 70er, 80er, dass die bunten Cocktails sehr in waren. Vielleicht lag es daran.
Ja, das stimmt natürlich. Wie sieht was aus, wo man Blue Curaçao mit Cola mischt?
Ja, ich würde vermuten, dass einfach...
Schlammbraun.
Genau, es entweder ein ekliges Grünbraun wird oder die Cola einfach das Ganze überlagert, die Farbe.
Hast du denn schon gesagt, wofür das AMF überhaupt steht?
Ja, das habe ich ja am Anfang gesagt. Wir werden aus Jugendschutzgründen für den Rest der Folge bei AMF bleiben.
Und ich muss ehrlich sagen, die Verbindung ist so offensichtlich. Warum dieser Cocktail zu diesem Bild? Aber ja.
Es hat wie immer natürlich mehrere Ebenen.
Mehrere.
Also nicht nur
natürlich.
Die super
nicht
auffällige.
Nicht das Offensichtliche.
Aber dazu muss man dranbleiben, um das später zu erfahren.
Ja, dann fangen wir doch an mit dem Titel des Bildes. Oder kurz was zu den Rahmenbedingungen. Also es ist ein Bild, das einen Titel der Saturday Evening Post darstellt. Diese Zeitung, die Post, wurde am 25. September 1954 veröffentlicht, was auch das eher spezielle Format 112 cm mal 112 cm ausmacht. Es ist aber Öl auf Leinwand und der Originaltitel ist eben Breaking Home Ties. Wie würdest du es denn übersetzen, Daniel?
Also ich finde halt dieses Heimatverbundenheit aufbrechen, das klingt so sehr
pathetisch.
Ja, also sich mehr so emanzipieren, lossagen, aufbrechen. Es geht ja darum, das kommen wir ja noch zu, aber es geht ja darum, dass das Kind aufs College geht. Und das heißt ja nicht, dass man unbedingt die Verbundenheit mit zu Hause aufbricht, aber dass man eben zu neuen Ufern, ich weiß es nicht.
Nee, das stimmt. Ich würde Breaking Home Ties auch mit neue Ufer erkunden übersetzen.
Ja, das ist dann eben der Unterschied zwischen der wortwörtlichen Übersetzung und...
Ja, also ich habe das wortwörtlich übersetzt. Ich habe auch sonst jetzt keinen deutschen Titel gefunden. Es wird auch im Deutschen der Originaltitel verwendet. So viel dann zum Titel. Was ist denn zu sehen auf dem Bild? Also es handelt sich um eine realistische Darstellung. Zu sehen ist ein Mann mit einem Jungen und Hund, die vor einem Auto sitzen. Der ältere Mann trägt Jeanskleidung, vielleicht sowas wie ein Jeans-Overall, schwarze Lederstiefel und hat in seinen Händen zwei Hüte, eine Zigarette im Mundwinkel und sitzt vornübergebeugt, also mit den Ellenbogen auf den Knien abgestützt. Die kurzen weißgrauen Haare wirken eher verschwitzt und insgesamt wirkt der Mann auch nicht nur alt, sondern auch erschöpft. Also es ist eine faltige Stirn und eingefallene Augen, die das andeuten. Der Junge, der sitzt links neben ihm, ist also rechts im Bild, der trägt einen schickeren und im Vergleich zu dem Mann auch eher sauber wirkenden hellen Anzug mit einer Krawatte und hellen Lederschuhen. Und auch da ist der Kontrast sehr groß, denn er sitzt sehr aufrecht und schaut über den Mann hinweg. Auch er hat was in den Händen, er hält ein kleines Paket mit einem rosa Schleifband in den Händen und zwischen seinen Beinen steht ein beiger Koffer, auf dem drei Bücher liegen. Er ist farblich sehr passend angezogen, dieser, wie gesagt, helle Anzug mit einem weißen Hemd darunter und dann trägt er auch noch eine Krawatte und seine Socken sind zu sehen, die beide weiß-rot sind und eben ja farblich sehr gut zueinander passen. Während der Mann eben so erschöpft wirkt, ist auch diese Wirkung des Jungen dadurch ein Kontrast, dass der voller Vorfreude und Erwartung aus dem Bild schaut. Links neben dem Hund, also ganz rechts im Bild und auch abgeschnitten durch den Bildrand, sitzt dann noch ein Hund, Border Collie oder eine ähnliche Rasse, der seine Schnauze auf dem Oberschenkel des Jungen abgelegt hat. Das Auto im Hintergrund, also sie sitzen direkt am Auto, ist nicht vollständig zu sehen, sondern durch die Bildränder rechts, links und oben abgeschnitten. Ich würde sagen, es ist ein schwarzer, verrosteter Pickup. Also für mich das Standardauto vielleicht zu dieser Zeit. Es gibt eben eine Sitzbank und dann eine Ladefläche dahinter, was auch von der Funktionalität und auch von dem Erscheinungsbild, also es ist ja, es wirkt auch eher alt, das Auto, zu dem Mann zu passen scheint. Dann sieht man noch am linken Bildrand eine Metallkiste, wo der Künstler sich auch drauf verewigt hat. Also dort steht auch Norman Rockwell, recht groß zu lesen. Und da drauf liegt eine rote Fahne und darauf steht dann eine Öl- oder Gaslampe. Wenn man sich das Bild genau anschaut, dann sieht man im rechten unteren Bildrand sehr nah bei den beiden eine Eisenbahnschiene. Also man sieht so ein Metallgleis und diese typische Holzkonstruktion, die eben unter den Gleisen zu erwarten ist. Ich glaube, für uns aus heutiger Zeit ist das so eine Warteposition so nah an den Schienen, die uns unnatürlich vorkommt. Aber natürlich zur damaligen Zeit hatten die Züge ja auch noch nicht diese Geschwindigkeit. Die Bahnhöfe waren auch zum Teil eben einfache Haltestellen, also es ist für die damalige Zeit jetzt auch nichts Überraschendes. Ja, ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt, also das Bild dieser Junge und auch der Hund für mich bieten einen starken Kontrast zum Rest des Bildes. Mann, Auto, Teilkoffer und auch der Boden zum Beispiel, auch das sieht alles ja nicht schäbig aus, aber eher alt, leicht verdreckt. Und der Junge, der eben mit seiner hellen Kleidung und seiner erwartungsvollen Haltung und auch der Hund, der sehr sauber aussieht, spiegeln da eben einen größeren Kontrast da. Es gibt auch Deutungen zu dem Bild, dass die Geschichte dahinter eben ist, dass ein Mann seinen Sohn zum Zug bringt und der Junge dann zum College fährt.
Ich finde eine Sache, die diese Deutung sehr nahe legt, die hast du noch gar nicht gesagt. Unter den Büchern zwischen den Beinen des Jungen ist ein Lederkoffer und auf diesem Lederkoffer ist ein, ja, so ein Wimpel oder ein Aufkleber, auf dem State U steht. Was einfach ein Hinweis ist auf eine State University in den Vereinigten Staaten.
Ja, abgesehen von der Kleidung und auch der roten Fahne beispielsweise ist das Bild sehr braun-ockerfarbig gehalten, was auch so zu dieser auch weiterreichenden Deutung passt, dass diese Familie vielleicht sogar aus New Mexico stammt, wo man eher eine trockene Landschaft erwartet und dass man in der Jackentasche des Jungen auch ein Zugticket sehen kann, sodass eben daraus hervorgeht, dass nur der Junge, nur er hat ein Ticket. Das ist natürlich weit gedeutet, weil ja auch der Vater trägt oder hält den Hut des Sohnes. Er hält zwei Hüte und man sieht, der obere Hut, der deutlicher zu sehen ist, ist der schickere, sauberere Hut als der Hut, der da drunter ist, der mehr nach einem Sonnenhut als nach einem modischen Hut aussieht und dem älteren Herrn zu gehören scheint.
Aber auch die Tatsache, dass die Krawatte und die Socken des Sohnes nicht nur zueinander passen, sondern auch zu diesem Universitätswimpel, also die Farben der Universität sind, legt schon sehr nahe, dass der Sohn hier wahrscheinlich auf dem Weg zur Universität ist. Und das klassischerweise heißt in den Vereinigten Staaten, dass man im Zweifel weiter wegfährt und die Eltern zurücklässt.
Findest du, es ist eine Ähnlichkeit zwischen dem Mann und dem Jungen zu sehen?
Ja, zumindest wenn jemand sagt, das sind Vater und Sohn, dann finde ich das zumindest glaubwürdig. Ja. Ähnliche Statur, Haarfarbe.
Genau, wenn man das hört, dann finde ich, sieht man vielleicht sogar eine Ähnlichkeit in den Nasen. Aber das kann natürlich auch daher kommen, dass man es sehen möchte, weil man es gelesen hat. Bevor ich jetzt noch ein bisschen was zu der Provenienz sage, hast du eingeleitet mit heute sprechen wir über Kitsch. Was macht denn das Kitschige für dich an dem Bild aus?
Das ist natürlich auch ein bisschen quasi mit dem Vorurteil, mit den Vorurteilen, die ich ohnehin über Rockwell vielleicht im Kopf habe, ein bisschen mit der Brille gesehen. Aber ich finde, das Bild zeichnet sehr dieses Ideal eines hart arbeitenden Amerikaners, also wirklich von kompletter Jeanskleidung bis zu eben das Auto, auf dem sie sitzen. Also das Bild ist aus dem Jahr 1950. Ich bin mir relativ sicher, dass das ein Ford Model A ist, das ist aus dem Jahr 1930. Aber auch Ford als und das Model A als Nachfolger des Model T, so als Inbegriff der amerikanischen Wirtschaft. Also ich finde das schon sehr so mit dem Hammer, da ist der hart arbeitende Vater, der es besser haben will für seinen Sohn und dann der Sohn eben.
Und der Sohn hat es geschafft.
Genau, hat es geschafft und so dieses College. Typische, dieser Südstaaten-Schick, wie du schon gesagt hast, also typische Südstaaten, dieser Anzug des Sohnes und der geht jetzt zum College. Also das ist schon sehr der American Dream aufgemalt, finde ich. Auf eine kitschige Art. Auch dieses, man sieht dem Vater ja quasi an, dass er seine dass er Gefühle hat, aber die nicht zeigen kann, also wie er da so in die Leere starrt und der Hund als Ventil dafür. Oh.
Ja, also vom Hund scheint mehr Zuneigung auszugehen als jetzt vom Vater. Ja. Sie sitzen sehr nah beieinander, die Beine berühren sich, aber es ist jetzt keine Umarmung da, kein Blickkontakt da und der Hund hat eben ja seine Schnauze, seinen Kopf auf dem Oberschenkel abgelegt. Obwohl er nicht gestreichelt wird, sitzt er sehr eng an den Jungen angeschmiegt.
Ja, und auch, dass der Vater dann den Hut des Sohnes hält und...
Also er hält, das findest du?
Ja, ich finde, das ist halt so... fürsorglich, er kümmert sich drum, ohne das irgendwie zu zeigen.
Ja, und es wäre jetzt nicht kitschig, wenn er einen Arm um den Jungen gelegt hätte und ihn an sich drücken würde.
Das wäre halt anders kitschig. Das wäre halt dann so gefühlsduselig, möchte ich sagen. Und so ist es aber halt dieses... der hart arbeitende Amerikaner.
Der keine Gefühle zeigt.
Genau, der keine Gefühle zeigen kann, aber natürlich Gefühle hat, die man unterschwellig sehen kann. Familie ist wichtig und so weiter. Also ich finde das eben auf dieser National-Folklore-Ebene kitschig und nicht so unbedingt auf der zwischenmenschlichen Ebene.
Ja, aber ist sicherlich findest was du dran. Ist sicherlich was dran, was du erzählst. Also das stimmt schon. Wenn man das Bild oberflächlich betrachtet, ist jetzt nicht viel Kitschiges dran, was man jetzt vielleicht zuerst mit dem Wort kitschig assoziiert. Ne? Es ist jetzt nicht Glitzer oder süß oder
Blumen.
Ja, wenn man sich dann aber reindenkt und auch wirklich so diesen Hintergrund von Rockwell, also des Künstlers, dann nochmal mehr in Betracht zieht, dann ist da sicherlich was dran, dass da was wiedergespiegelt wird, was genau dem entspricht, was erwartet wird, was vorgelebt wird und was dann auch etwas Kitschiges hat, was den Künstler vermutlich sehr verletzen würde, weil wir jetzt auch nicht die Ersten sind, die ihn kitschig genannt haben. Ja, Wahnsinn, dass du rausgefunden hast, welches Auto das ist. Das wäre für mich, glaube ich, unmöglich ohne Rückwärtsbildsuche und Ähnliches gewesen. Ich hätte überhaupt keinen Anhaltspunkt gehabt.
Also man weiß ja auch nicht, ob er jetzt da wirklich tatsächlich ein konkretes Auto gedacht hat, aber so die Form ist halt das klassische Ford Model T. Allerdings sieht man, vor der Windschutzscheibe ist der Benzin. Benzinstutzen und der war beim Model T halt nicht da, aber beim Model A, deshalb vermute ich, dass es das ist.
Und der war weit verbreitet in Amerika.
Ja,
also genau. War es ein Standardauto,
ja. Ja, genau, aber es ist halt auch wieder, in den 50er Jahren waren eigentlich dann schon andere Autos, also so Corvettes, Chrysler C, Ford Thunderbird, also so, wo es dann anfing mit den, was man heute so als Straßenkreuzer, amerikanische Straßenkreuzer mit hinten Flossen und so sich denkt. Und dass er dann eben hier aber der hart arbeitende Amerikaner sitzt natürlich vor dem alten, günstigen Arbeitstier und so weiter. Also auch deshalb glaube ich, das ist vermutlich...
Passt auch wieder in diese Geschichte rein, ne? Die,
genau,
die man meint, in dem Bild sehr deutlich erkennen zu können. Die Aufopferung der älteren Generation, damit die jüngere Generation es besser hat.
Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass das Ganze auch gut passt zum Gesamtwerk und zu wer Rockwell eigentlich war. Erzähl uns doch darüber noch ein bisschen was.
Ja, es ist sehr typisch, weil er sehr viele Titelbilder gemalt hat. Also Norman Percival Rockwell war ein US-amerikanischer Maler und Illustrator und er hat in seiner 40-jährigen Malerkarriere 322 Titelbilder allein für die Saturday Evening Post gemalt, was ja schon sehr beeindruckend ist. Sein Werk umfasst insgesamt über 2000 Werke und er zählt zu den einflussreichsten und bekanntesten Künstlern der US-amerikanischen Geschichte. Er wurde am 3. Februar 1894 in New York geboren und hat schon früh Interesse am Malen gezeigt. Ich finde das wirklich, jetzt mal so rückblickend, wie oft man hört, dass sie auch früh gemalt haben. Und ich denke dann, ja, malen nicht alle Kinder.
Ja, genau.
Gerne und viel. Und ich glaube, ich habe es auch gerne und viel gemacht. Das ist alles ganz schrecklich.
Im Rückblick ist das dann immer ein bisschen anders interpretiert.
Was aber natürlich bei ihm, er hat als Kind gerne gemalt, aber er ist dann auch mit 14 schon auf eine Kunstschule gegangen und hat dann auch anschließend Kunst studiert. Er hat dann auch sehr früh, also im Studium, Kontakte geknüpft, die ihm ermöglicht haben, auch mit der Kunst Geld zu verdienen. Er ist dann mit 19 Jahren, da hat er sich beworben bei der Zeitschrift Boys Life und ist da Art Director geworden und hat dann mit 22 bereits sein erstes Titelbild eben bei der Saturday Evening Post veröffentlicht. Da er wirklich so viele Titelbilder gemalt hat und mit diesen Zeitschriften so eng verbunden ist, kurz einen Einschub zu den beiden Zeitschriften, beginnend mit der, wo seine Karriere auch begonnen hat, Boys Life, die heißt heute Scout Life. Das ist eine monatliche Zeitung, die von den Boy Scouts of America veröffentlicht wird. Und so wie es der Name sagt, ist die Zielgruppe Kinder, Jungen und Mädchen, aber im Alter eben von 6 bis 18 Jahren. Um diese breite Spanne ansprechen zu können, hat man das nochmal aufgeteilt. Es gibt also eine Version oder jede Zeitschrift kommt mit zwei Versionen auf den Markt. Eine für das Publikum 6 bis 10 Jahre und eine für die Ältere. Die Zeitschrift existiert bereits seit 1911 und in 2013 waren über 1 Million Exemplare im Umlauf. Vielleicht etwas bekannter ist dann noch die Saturday Evening Post, auch ein amerikanisches Magazin, das mittlerweile 6-mal im Jahr erscheint. Zwischen 1897 und 1963 erschien es sogar wöchentlich, was vielleicht doch eher erklärt, warum er so viele Titelbilder überhaupt veröffentlichen konnte. Bis 1969 wurde es dann zweiwöchentlich veröffentlicht und es war wirklich insbesondere zwischen 1920 und 1960 eines der weitverbreitetsten und einflussreichsten Magazine der amerikanischen Mittelklasse. Also es hatte sehr breites Publikum. Über 2 Millionen Haushalte erhielten das Magazin, in dem fiktive, aber auch nicht fiktive Inhalte bearbeitet wurden, aber auch Cartoons dargestellt waren. Es wurde dann kurzzeitig mal eingestellt bis 1971, dann wieder aufgenommen, 4-mal jährlich und man ist jetzt eben mittlerweile bei 6-mal jährlich. Ich fand sehr beeindruckend, wer da wirklich zu den Hochzeiten alles veröffentlicht hat. Also es gab natürlich auch Artikel zu aktuellen Zeitgeschehen und Leitartikel, Illustrationen, Leserbriefe, Gedichte. Also es war wirklich ein breites Spektrum auch an Inhalten. Und beeindruckend waren für mich eben die Autoren, darunter Agatha Christie, William Faulkner, F. Scott Fitzgerald oder Edgar Allan Poe. Das sind ja wirklich alles Namen, die man kennt, die jedem was sagen. Und es gab eben die Illustrationen nicht nur auf der Titelseite, sondern die waren dann auch noch eingearbeitet in die Artikel oder auch wurden in Form von Werbung natürlich eingebaut. Das heißt also, und das finde ich, ich kann mir seine Werke auch sehr gut als Werbung vorstellen. Mhm. Also das Jeans-Outfit beispielsweise des Vaters, da könnte jetzt Levi's drunter stehen für mich. Das würde auch sehr gut passen. Also,
ja.
Genau. Ja, er fing ja an beim Boy Scout. Und obwohl er dann natürlich mehr da bei der Saturday Evening Post veröffentlicht hat, war er trotzdem weiterhin mit der Zeitschrift Boy Scout verbunden und hat dort auch mal einen Kalender illustriert.
Ja, er, hatte ich ja schon gesagt, er ist 1894 geboren, also sein Leben war und auch sein Werk stark geprägt von den Kriegen, insbesondere dem Zweiten Weltkrieg. Was bei ihm dann noch das Besondere war, dass er Werke schuf, die den Kriegseinsatz und die Kriegsmoral unterstützen sollten und auch zu Propagandazwecken genutzt wurden. Eins seiner bekanntesten Werke ist eine Reaktion auf Roosevelts Rede zur Lage der Nation aus dem Jahr 1941. Da sprach Roosevelt von den vier Freiheiten, die jeder Mensch verdient oder die jedem Mensch zustehen. Das sind Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Angst oder Furcht. Und als Reaktion auf diese Rede schuf er eben vier Werke, um diese vier Freiheiten darzustellen und nannte sie auch Four Freedoms. Das wurde dann auch von der Politik aufgegriffen und zu Propagandazwecken genutzt und einem sehr, sehr breiten Publikum so gezeigt und auch tatsächlich zu Spendenzwecken für den Kriegseinsatz verwendet. Er hatte 1941 dann auch seine erste Einzelausstellung, da hat er nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Was auch vielleicht interessant ist, dass seine Kunst jetzt nicht sehr von ihm vielleicht geprägt war, weil er natürlich auch in der Abhängigkeit zu einem Magazin stand. Er hat dafür jemanden gearbeitet, sodass er da auch Anweisungen bekam und detaillierter arbeiten sollte, was er dann von 1943 bis 1944 auch tat. Er wurde genau in dieser Zeit dann auch immer populärer und es erschienen auch Artikel über ihn. Sein jetzt zur heutigen Zeit monetär erfolgreichstes Bild, das wurde auch zu seiner Erscheinung 1951, Saying Grace, ein großer Erfolg. Das erschien zu Thanksgiving. Und ja, nach 47 Jahren hat er dann 1963 sein letztes Titelbild für die Post gemalt, beziehungsweise wurde das veröffentlicht. Er hat aber dann auch weiter mit Zeitschriften zusammengearbeitet und Titelbilder beispielsweise für die Zeitschrift Look gemalt. Er wurde dann auch natürlich immer mehr ausgestellt, war aber halt auch kein unumstrittener Künstler. Also die Kritik des Kitsches oder auch, dass es belanglos ist, was er malt, damit hatte er häufiger zu kämpfen. Ich finde, ein Werk sticht da raus. Das finde ich definitiv nicht belanglos. Das ist das Bild The Problem We All Live In von 1963, das zum ikonografischen Werk der Bürgerrechtsbewegung wurde. Da ist ein schwarzes Mädchen in weißer Kleidung zu sehen, die eine Schulausstattung in den Händen hält und von vier Marshals zur Schule begleitet wird. Dabei handelt es sich um Ruby Bridges, die eben als erstes schwarzes Mädchen auf eine reine weiße Schule ging. Da finde ich, das ist definitiv weder kitschig noch belanglos, dieses Bild. Aber wenn man sich diese große Menge an Titelbildern anschaut, die sind schon alle sehr ähnlich. Die spiegeln das, was du auch schon gesagt hast, wieder, ne, so dieses All-American wieder. Da passt das dann schon eher. Privat war er insgesamt dreimal verheiratet. Aus der zweiten Ehe gingen auch drei Söhne hervor. Also vielleicht hat er sich da auch selber ein bisschen verewigt auf dem Titel oder in dem Bild, das wir heute besprechen. Er hat dann seine letzte Frau 1961 geheiratet. Er selber litt unter diesen Vorurteilen oder den Kritiken, die er erhielt und kämpfte auch mit Depressionen. Hatte auch, wie andere Künstler, Alkoholsucht in seiner Umgebung, war jetzt nicht selber betroffen, aber seine zweite Ehefrau. Er hat aber kurz vor seinem Tod dann noch die Presidential Medal of Freedom 1977 bekommen, bevor er dann mit 84 Jahren verstarb.
Und wir haben es eben schon mal gesagt, aber ich finde, das Bild, über das wir heute sprechen, das passt wirklich einfach so gut in diesen Lebenslauf auch. Also angefangen bei dem Magazin der Boy Scout, also den Pfadfindern in den USA, was ja auch eher eine traditionalistische, konservative Vereinigung ist. Also und dann zu den Propaganda-Bildnissen im Krieg. Und ich finde, dieses Bild hat auch fast schon irgendwie diese Propaganda-Qualität, dass es eben so das Amerikanische als Ideal darstellt, wonach quasi gestrebt werden soll und das der hart Arbeitende und so weiter. Ich möchte zur Verteidigung von Rockwell noch sagen, du hast ja schon das Bild The Problem We All Live In genannt. Er hat auch in dieser Zeit zum Beispiel noch Murder in Mississippi gemalt, was auch überhaupt nicht kitschig ist, sondern die Ermordung von Bürgerrechtsaktivisten in Mississippi durch Mitglieder des Ku Klux Klan zeigt. Also er hat sich da, und das finde ich tatsächlich recht bemerkenswert, weil man ja, wenn man sich so sein sonstiges Werk anschaut, könnte man schnell vermuten, dass er eben auch in dem Bereich eher konservativ sein könnte, ist er aber nicht. Also da hat er tatsächlich auch gegen die Kritik hin sich stark positioniert zu seiner Zeit.
Das finde ich eben auch. Also ja, ich glaube, Auftragsmalerei, die es ja letztendlich dann war, wenn er dafür diese Magazine gemalt hat, war dann vielleicht auch nochmal was anderes als die Werke, über die wir jetzt dann zum Schluss gesprochen haben. Was wir noch nicht erwähnt hatten, was aber wirklich eine interessante Geschichte ist zu dem Bild, über das wir heute sprechen, also über Breaking Home Ties. Ich hatte es schon angedeutet, ist die Provenienz, denn das Bild wurde 1962 von einem Freund des Künstlers, Don Trachte, gekauft. Als er dann verstorben ist, haben dessen Söhne in einem versteckten Bereich des Hauses Bilder gefunden, darunter auch eben dieses Bild, über das wir heute sprechen. Und man fand dann raus, dass er Kopien der Bilder angefertigt hatte und diese verlieh anstelle der Originalen, die auch aufgehangen wurden. Also es waren dann Kopien von Rockwell im Umlauf. Und als man das rausgefunden hat, ja, war das natürlich eine gute Geschichte, sodass auch tatsächlich im Norman Rockwell Museum, das es gibt, bis 2003 eine Kopie hing, ohne dass man wusste, dass es eine Kopie hing. Man hat dann aber, glaube ich, die Bilder auch mal nebeneinander aufgehangen, als man es rausgefunden hat. Das ist ja dann auch ein sehr schöner Umgang damit, dass man nicht versucht hat, es unter den Teppich zu kehren, sondern gesagt hat, hier ist Original und hier ist gute Fälschung, von der wir lange dachten, sie wäre das Original.
Muss dann aber auch wirklich ja eine gute Fälschung gewesen sein, wenn es über so viele Jahre als das Original durchgegangen ist.
Ja. Das Bild wurde 2006 bei Sotheby's versteigert und hat einen Preis von 15,4 Millionen US-Dollar erzielt. Sein teuerstes Werk, Saying Grace, das ist 2013 für 46 Millionen Dollar versteigert worden. Also man sieht, erzielt auch sehr hohe Preise. Ein sehr etablierter Künstler, der ja auch Zeitgeschichte definitiv widerspiegelt.
Du hattest eben schon angedeutet, dass Rockwell sich auch in dem Bild selbst verarbeitet haben könnte. Und das hat er selbst auch tatsächlich mal bestätigt. Er hat gesagt, dass er dieses Cover in dem Jahr gemalt hat, als seine drei Jungs zum College gegangen sind und dass er mit einem Gefühl der Leere zurückgeblieben ist und das eine Zeit lang gebraucht hat, bis er sich da auf die neue Situation eingestellt hat und dass er genau dieses Gefühl eben auch in diesem Bild transportieren wollte.
Schön. Und ja, wir haben viel über Verabschiedung geredet. Deshalb das Offensichtliche, warum dieser Cocktail, Daniel. Adios, Mother.
Der Name lädt natürlich dazu ein, auch wenn wir hoffen, dass der Vater dann nicht ganz so wortstark seinen Sohn verabschiedet hat. Tatsächlich gibt es noch weitere Parallelen, denn der AMF ist ein klassischer College-Drink, also was man als College-Freshman in der Bar serviert bekommt und wird auch häufig am 21. Geburtstag getrunken als eine Art Initiationsritus, also in den USA.
Weil vorher natürlich nie Alkohol getrunken wird.
Genau, genau. In den USA darf man ja erst ab 21 trinken und ja, das liegt halt einfach daran, dass er sehr stark ist und einfach zu mischen und den Alkoholgeschmack gut überdeckt. Also es ist nicht sehr empfehlenswert, damit anzufangen zu trinken, aber es hat eben Tradition und so gehe ich fest davon aus, dass der Junge, nachdem er in den Zug gestiegen ist und angekommen ist, dann selbst auch einen AMF getrunken hat.
Ich finde, der Junge sieht sehr jung aus. Also ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre gewartet hat, bevor er dann seinen ersten Cocktail aus Schnaps, Schnaps und Schnaps getrunken hat.
Angesichts der Tatsache, dass der Cocktail erst 30 Jahre, nachdem das Cover erschienen ist, das erste Mal aufgetaucht ist, muss man sich, glaube ich, um den Jungen keine Sorgen machen.
Ja, das ist schön. Was ich noch sehr schön fand, das hast du ja auch rausgesucht, ist, der Hund hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, ja, dass der Künstler gesagt hat, er hätte sehr viel Fanpost zu diesem Hund bekommen. Das finde ich ist ein schöner Fakt.
Kann natürlich auch sein, im Jahr 1954 ist in den USA auch die Fernsehserie Lassie gestartet.
Ah, so alt ist die schon.
Ja, insofern hat vielleicht auch das dazu beigetragen, dass gerade der Border Collie dann besonders viel Fanpost bekommen hat.
Ja, schön.
Dann liegt ja nun die Frage nahe, nachdem wir über das Bild geurteilt haben. Anne, würdest du dir es denn aufhängen?
Das ist jetzt kein Bild, von dem ich sage, oh, das Motiv würde ich mir auf keinen Fall an die Wand hängen. Es stößt mich ab oder ähnliches. Es ist jetzt auch, glaube ich, kein Bild, bei dem ich dann häufig davor stehen bleiben würde, um es in Ehrfurcht zu betrachten, was wir jetzt auch schon hatten.
Also das ist schon eher ein Nein, würde ich da jetzt rausnehmen. Also,
du würdest es dir denn aufhängen?
Wenn es dir jemand an die Wand hängt, würdest du nicht die Wand einreißen, aber selbst aufhängen würdest du jetzt auch.
Also in unserer Reihe bisher gab es einige, die ich mir eher aufhängen würde. Aber ja, es ist jetzt nicht für mich nicht ein dickes Bild, das ich mir jetzt wirklich nicht aufhängen würde. Wie ist es für dich?
Also ich würde es mir nicht aufhängen aus den zuvor genannten Gründen. Also ich finde es, ja.
Immer noch erstaunlich, dass du es dann ausgewählt hast, ja.
Ich habe das nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte hier zu Protokoll geben, ich habe dieses Bild nicht ausgewählt. Wenn ich ein Bild ausgewählt hätte von Rockwell und das würde ich mir auch sofort aufhängen, aber ich möchte jetzt gar nicht zu viel drüber sprechen, weil wir hoffentlich in einer eigenen Folge darüber sprechen. Aber das ist auf jeden Fall the problem we all live with. Das finde ich nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Bildsprache. Also sticht das so positiv aus seinem Werk heraus, das würde ich mir definitiv aufhängen. Wenn ich jetzt noch mehr über Norman Rockwell erfahren möchte, was ich mir kaum vorstellen kann, weil du das schon so ausführlich abgehandelt hast. Aber falls doch, wo würde ich da am besten nachschauen?
Wenn man mehr über Rockwell erfahren möchte, dann ist sicherlich ein guter Ausgangspunkt die Wikipedia-Artikel über ihn und seine Bilder, die es ausführlichst gibt. Es gibt dann auch noch einen Artikel 15 Colorful Facts about Norman Rockwell von Mark Mancini. Ja, und dann natürlich auch Hintergrundwissen über die Zeitungen beispielsweise. Ebenfalls über Wikipedia.
Über den Cocktail gibt es ja leider, wie schon gesagt, nicht so viel Informationen, aber wenn ihr Rezepte, Bilder und die wenigen Informationen, die es dazu gibt, finden wollt, dann findet ihr die bei Nosy Chef. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Rot, Braun, Blau sehen und hören möchtet, dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram und Mastodon unter @rotbraunblau. Ihr könnt uns abonnieren überall, wo ihr Podcasts findet. Ihr könnt uns bei Spotify und bei Apple Podcasts auch gerne eine 5-Sterne-Wertung dalassen. Da freuen wir uns sehr.
Und wir freuen uns auch über jede Form von Postnachrichten.
Genau, ihr erreicht uns unter podcast@rotbraunblau.de. Falls ihr Vorschläge für Bilder oder Cocktails habt oder noch besser Kombinationen, dann freuen wir uns darüber natürlich auch sehr.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Adios.
Adios.